Es geht heute um Essen und um Jesus. Nochmal rückblickend zu unserer Serie, wo wir diese 5 Gewohnheiten uns anschauen möchten, die einen missionarischen Lebensstil, zu dem jeder von uns berufen ist, fördern. Ein Lebensstil, der andere fasziniert und sie so aufmerksam macht auf Gott, dass Gott Herrscher ist. Und sie ins Hinterfragen bringt, hey, hat das was mit meinem Leben zu tun? Man könnte auch sagen, wir schauen uns Gewohnheiten an, die uns helfen, einen Lebensstil zu führen, wie Jesus ihn geführt hat. Jesus ähnlich. Und wir haben uns letztes Mal angeschaut, dass es missionarische Werte gibt, die wir wollen, die wichtig sind, nämlich großzügig zu sein, gastfreundlich zu sein, Jesus ähnlicher zu werden, geistgeführt zu sein und missionarisch. Und wir haben gemerkt, okay, diese Werte, dafür kann man Gewohnheiten entwickeln, die diese Werte fördern. Und die schauen wir uns in dieser Serie an, nämlich zu segnen, zu essen, zu lernen, zu hören und gesandt zu sein. Weil wir diese Werte wollen, entwickeln wir Gewohnheiten, damit wir diese Werte ausleben. Aber genauso umgekehrt sagen wir, okay, wir wollen diese Gewohnheiten einüben, damit sich diese Werte auch verstärken in uns. Und das Ganze hängt viel mit Beziehung zusammen. Jesus ruft jeden von uns dazu, unser Leben auf Menschen auszurichten. Gott will, dass wir unser Leben, unseren Glauben nicht für uns leben, sondern für andere, um sie aufmerksam zu machen auf ihn. Hier, Jesus Christus kennen und bekennen. Gott ist der Einzige, der sich selbst in den Mittelpunkt stellen darf. Er will, dass wir unser Glauben teilen, damit sie merken, okay, Gott hat einen Anspruch auf dein Leben und er will auch in deinem Mittelpunkt sein. Und er ist der Einzige, der so um seine eigene Ehre bemüht sein darf. Gott in den Mittelpunkt zu stellen, ist so unglaublich bereichernd, wie die meisten von uns bereits erlebt haben. Der Paulus sagte sogar, dass ihm mehr oder weniger egal ist, aber viel oder wenig hat, es ihm gut oder sogar schlecht geht äußerlich, solange er Jesus hat. Und er sagt, dass sogar Sterben für ihn der größte Gewinn sein wird, weil er dann ganz bei Jesus sein kann. Gott wirklich zu kennen und was er uns gibt, ist so befriedigend, dass alles andere im Vergleich wertlos wird. Also Gott ist mein größtes Glück. Aber das wissen die Menschen nicht. Und deswegen ist das eine der späteren Überraschungen, die wir ihnen gönnen wollen. Aber zunächst müssen sie erstmal aufmerksam werden auf Gott. Und noch bevor sie aufmerksam werden auf Gott, weil jeder hat so sein Gottesbild, das verzerrt und verdeckt ist, noch bevor das passiert, müssen sie positiv überrascht werden von uns selbst. Das ist eine Möglichkeit. Und statt dass sie ihr Leben hinterfragen, müssen sie erstmal unser Leben hinterfragen dürfen. Und darum wollen wir fragwürdig leben und die Welt überraschen mit einer Art von, die zwei ersten Gewohnheiten, Großzügigkeit, mit der sie sich beschenkt fühlen und mit einer Gastfreundschaft, die Herzen füreinander öffnet. Diese zwei missionarischen Gewohnheiten, andere zu segnen und mit einem anderen zu essen. Das letzte Mal hatten wir Segnen, heute geht es ums Essen. Beim Segnen haben wir gehört, es geht um Berührungspunkte mit Menschen im Alltag zu nutzen, um sie großzügig zu segnen. Und wir hatten den Begriff, den Arm des anderen stärken. Was waren die 4 Möglichkeiten, wodurch man den Arm des anderen stärken kann? Probieren wir es nochmal zusammenzukriegen. Wodurch kann man den Arm des anderen stärken? Gebet. Ermutigen, was ist das? Durch Worte, genau, Worte. Was hat man noch? Helfen, also freundliche Taten. Und ein Geschenk, genau, Geschenke geben. Und wir sind jetzt bei der Hälfte der Serie. Also wir hatten schon 2 Mal, jetzt heute noch und dann nächste Woche noch. Und da ist gut, kurz innezuhalten. Und ich stelle euch die herausfordernde Frage. Keiner muss laut antworten. Wer hat die erste Gewohnheit, andere zu segnen? Wir haben gesagt, mindestens 3 Menschen. Mindestens einer innerhalb der Gemeinde und einen außerhalb der Gemeinde. Und noch eine 3. Person aus einem von beiden. Wer hat es in den letzten 2 Wochen getan? Beantwortet es für euch selber. Und weil Gott es wichtig ist, dass wir einen einflussreichen Lebensstil führen, habe ich euch ermutigt, 3erschaften dafür zu bilden oder die man schon hat, zu nutzen, sich das zu fragen, da gemeinsam dran zu bleiben, damit das wirklich gelebt wird. Wer war im Austausch darüber? Und wer das noch nicht gemacht hat, sagt, okay, ich habe mich noch nicht mit eingeklinkt, ist okay, ist schade. Wir sollen einen einflussreichen Lebensstil führen und ihr habt heute die Möglichkeit, mit einzusteigen wieder neu. Wer noch keine Gruppe hat, sagt, okay, wir wollen eine WhatsApp-Gruppe oder telefonieren oder uns treffen einmal die Woche, darf gerne wieder in unsere WhatsApp-Gruppe hineinschreiben, ey, ich suche noch wen, wer möchte sich mit mir zusammentun. Heute geht es um Essen und die anderen drei Gewohnheiten, die dann noch kommen, eine davon auch heute noch, die bereichern vor allem diese ersten beiden und befähigen uns für diese ersten beiden. Wir fangen mit dem Essen an. Nochmal zu unserer Quizfrage. Der Manson-Sohn kam und diese ersten zwei Aussagen zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele und um Verlorene zu suchen und zu retten, das beschreibt so ein bisschen den Zweck, das Ziel. Und das dritte, zu essen und zu trinken, ist so ein bisschen die Methodik, das Mittel, das Gott genutzt hat, Jesus genutzt hat, unter anderem. Dieser Begriff Menschensohn, der kommt aus dem Alten Testament vom Buch Daniel. Beschreibt denjenigen, der vor Gott hinkommt, dort Macht, Ehre und Autorität über alle Nationen bekommt. Den Begriff benutzt, das Neue Testament benutzt Jesus. Und wie kommt diese Person, dieser Menschensohn, der alle Autorität bekommt? Er kommt zunächst essend und trinkend und dienend. Und genau das hat er auch seinen Jüngern befohlen. Also er kommt nachher auch anders, später im Lauf der Geschichte werden wir es noch erleben. Aber er hat seinen Jüngern genau das auch wieder befohlen, dass wenn sie zusammenkommen, sollen sie essen und trinken, das Abendmahl. Wenn man von außen betrachtet, für die Christen in der frühen Christenheit ein Symbol hätte wählen sollen, dann wäre es möglich noch gar nicht das Kreuz gewesen. Es wäre auch nicht der Fisch gewesen, der man auf vielen Autos sieht. Heute wäre es womöglich eine Leinwand oder eine Kanzel. Aber für die ersten Christen damals wäre es sehr wahrscheinlich ein Tisch gewesen. Ein Tisch als ein Versammlungsort. Er repräsentiert Gastfreundschaft, Inklusion, Großzügigkeit, Gnade. Und all das ist passiert unter den ersten Christen. Sie haben Gastfreundschaft gelebt, die ungewöhnlich war. Alle Leute durften hinkommen und essen und dabei sein. Es gab plötzlich eine Einheit zwischen Juden und Heiden. Das war vorher undenkbar. Sie haben Großzügigkeit gelebt und sie haben gewusst, okay, wir leben hier aus Gnade. Und so kann man sagen, mit anderen essen ist eigentlich eine theologische Praxis, weil es spiegelt und lehrt uns auch etwas über Gottes Charakter. Dass Jesus kam, mit Menschen isst, aß und trank, das demonstriert eine Botschaft. Nämlich, Gott öffnet sich uns Menschen. Und das in doppelter Bedeutung. Er macht sich selbst nahbar und teilt sich mit. Und er ist offen für den anderen. Er hat Interesse am anderen, an der Person, an ihrer Geschichte, an den Gedanken, an den Bedürfnissen. Man könnte sagen, Gastfreundschaft ist eine Einstellung des Herzens, Offenheit dem anderen gegenüber zu haben. Und es braucht schon auch Mut. Mut nicht nur bei Smalltalk und allgemeinen Gesprächsthemen zu bleiben, sondern selbst mehr von seinem Innenleben preiszugeben, sich wirklich zu öffnen. Und es braucht Herzenswärme, dass sich auch der andere öffnet und anvertraut. Jesus hat nicht einfach nur Freude gehabt, viel zu essen und oft zu essen, sondern es war wohl gewählt und hat auch heute noch Kraft. Und ich glaube, eine besondere Sache am Essen ist und Gastfreundschaft, dass es mehrere grundlegende menschliche Bedürfnisse begegnen kann. Emotionalen, geistlichen und körperlichen. Es gibt wenige Dinge, die auf diese drei Ebenen gleichzeitig ansprechen können. Als Christen möchten wir Jesus ähnlicher sein. Und ein Weg, in Jesu Fußspuren zu gehen, ist ganz einfach, ist mit Menschen. Essen hat viel mit Mission zu tun. Fast die Hälfte des Wortes besteht daraus. Mission. Jesus kam mit einer Mission in diese Welt und er aß dabei ganz viel. Und es wird auch erwähnt, und ich habe das erlebnispädagogisch selber mal erlebt. Ich hatte Hunger und bin zu einem Markus-Theater gegangen. Markus-Theater ist ein Theater, wo man im Kreis sitzt und es passiert alles so drumherum. Und es wird genau das Markus-Evangelium gelesen und gesprochen und gespielt. Wort für Wort. Und ich saß drin und es kam so oft, dass Jesus mit seinen Jüngern gegessen hat, dass es mich fast kaputt gemacht hat. Ich konnte es fast nicht aushalten. Es kommt mega oft vor. Und deswegen bedeutet es unsere heutige Gewohnheitschallenge zu essen. Ganz konkret, ich werde mit drei Leuten gemeinsam diese folgende Woche essen. Mindestens mit einer Person, die nicht in eine Kirche, in eine Gemeinde geht. Die meisten von uns essen dreimal am Tag, 7 Tage, 21 Mahlzeiten in der Woche. Und meine Einladung ist, 3 dieser Mahlzeiten, die man sowieso hat, mit anderen zu teilen. Und diejenigen, die gerne abkürzen, die können auch 3 Leute zu einer Mahlzeit einladen. Hat man es auch. Und es kann ganz unterschiedlich sein. Es kann ein richtiges Dinner sein. Es kann Frühstück sein, es kann einfach nur ein Mittagessen in der Mittagspause sein, im normalen Arbeitsrhythmus. Es kann immer Rent sein oder von mir aus auch nur ein Kaffee. Aber regelmäßig und bewusst jemanden gegenüber sitzen und reden. Und das Spannende ist, sobald man mit wem isst, wird man mit der Person gewissermaßen, kommt man auf Augenhöhe. Das kann der Chef sein. Plötzlich ist man auf Augenhöhe und beide haben was zu sagen. Es kann sein, man ist im Büro und man ist plötzlich mit der Putzfrau, mit der Putzfee, die immer wieder vorbeikommt, jemand komplett Fremdes vielleicht sogar, und plötzlich hat man sich was zu sagen. Plötzlich passiert da was. Es passiert was Verbindendes. Es schafft eine Begegnung, trotz vielleicht großen Unterschieden. Es hat so eine Brückenwirkung. Man kann seine Geschichten teilen. Seine Hoffnungen, seine Ängste, seine Enttäuschungen. Man kann sich gegenseitig öffnen, wenn man es richtig angeht. Das ist eine Kunst, keine Frage, aber es kann passieren. Und das kann viel verändern bei beiden Personen. Wir können das Reich Gottes durch Essen ausbreiten oder sichtbar werden lassen. Italienisch könnte man sagen, ein Espresso für den Himmel. Vielleicht fallen dir selbst geteilte Mahlzeiten ein, die dein Leben bereichert haben. Es hat was. Wie kann man das jetzt konkret angehen? Ich glaube, eine Sache ist, man kann das konkret einplanen. Weil eine Einladung klappt nicht immer auf Anhieb. Die andere Person hat auch einen vollen Terminkalender, das klappt nicht. Deswegen muss man es einplanen, damit es sich jede Woche ausgeht. Man kann sich eine Liste machen. Ey, wen möchten wir denn wieder mal einladen? Damit man einen Überblick behält. Aber neben dem Geplanten darf man auch spontane Möglichkeiten nutzen. Man kann jemanden bei einem Fest treffen und sagen, ey, komm, lass uns doch gemeinsam hinsitzen und diesen Kuchen und Kaffee miteinander trinken und essen. Oder jemand bringt dir kurz was vorbei und du lädst ihn, hey, bleib doch noch auf dem Kaffee oder fürs Abendessen. Oder auf der Hütte am Berg ist auch die Gelegenheit, das ist ganz normal, dass alles, weil alles voll ist, sitzt man sich woanders an den Tisch, wo schon jemand ist. Und es gibt die Möglichkeit, wenn man offen dafür ist, dass eine Begegnung stattfindet. 3 die Woche mit jemandem essen. Und du denkst dir vielleicht, ich habe aber ein Aber. Mit der ganzen Familie ist das ein bisschen kompliziert. Ja, aber man kann auch gemeinsam überlegen, wie können wir gemeinsam das machen oder wie können wir einander das auch ermöglichen, dass der eine das machen geht. Als Teenager sagst du, ey, ich habe keine eigene Wohnung. Aber du kannst jemanden zum Eisessen einladen oder mit der Familie klären, dass ein Freund mit beim Abendessen mit der ganzen Familie ist. Das ist mega cool. Ich glaube, kaum ein Jugendlicher wird das nicht feiern. Und es ist eine Chance, einen Einblick zu kriegen, wie Christen Familie leben. Du sagst, ey, ich habe eine kleine Wohnung und ich kann nicht kochen. Wenn du es machst, ist es umso überraschender, dass du es machst. Man kann eine Sache kochen lernen, man kann vielleicht ausmachen, gemeinsam zu kochen mit dem Gast, der kommt. Man kann auch ins Restaurant gehen stattdessen, man kann sich Sushi nach Hause holen, man kann mit dem Bimbi kochen, ist auch voll okay. Alternativ erlaube ich es euch sogar, man darf wandern gehen, da hat man auch Zeit zum Reden und man macht trotzdem mal eine Snackpause. Jesus war auch mit seinen Jüngern viel unterwegs. Oder du sagst, mein anderes Aber, ich bin gar nicht so ein geselliger Typ. Dann lad doch jemand anders mit ein, der das ist. Dann passiert es von alleine, dass Gespräche entstehen. Oder du lädst gleich eine ganze Gruppe ein, wo eine Eigendynamik entsteht. Es muss auch kein ganzer Nachmittag sein. Du kannst die Zeit begrenzen. Gerade Mittagspause, du musst zur Arbeit. Von dem her, es ist eine Stunde, mehr nicht. Du kannst dir 3 gute Fragen überlegen, 2 gute interessante Gesprächsthemen und einfach Interesse an der Person haben. An ihren Fakten, was sind die Fakten ihres Lebens, an ihrem Herzen, was sind Leidenschaften, was sind Interessen an momentanen Situationen, was läuft gerade bei der Person oder auch an ihrer Meinung zu gewissen Themen. Mit anderen essen kann die Welt verändern. Bei der ersten Predigt, beim ersten Teil haben wir von Kaiser Julian gehört. der nicht so erfreut war von der überraschend einflussreichen Art der Christen, weil er um seine Macht gefürchtet hat, wer sich noch erinnern kann. Und ein Aspekt war, er beklagte sich bei seinen Beamten über ihre Methodik, das Kaiserreich zu perventieren durch ihre sogenannten Liebesmale. Und er war sich nicht ganz sicher, welche Bezeichnung es jetzt dafür gibt. Sie haben viele verschiedene Weisen, es durchzuführen und verschiedene Bezeichnungen. Also er hat nicht genau gewusst, was die jetzt genau machen. Worauf hat er sich da bezogen? Wahrscheinlich aufs Abendmahl, aber wahrscheinlich nicht ausschließlich aufs Abendmahl. Liebesmahl konnte in der frühen Christenheit auch generell gemeinsame Mahlzeiten meinen. Und es war mal mehr, mal weniger gemischt mit dem Abendmahl. Bei den Korinthern entdecken wir einen wöchentlichen Rhythmus, wo sie sich getroffen haben zu essen und zu trinken und Abendmahl zu feiern. Und etwas später kirchengeschichtlich sehen wir, dass in vielen Gemeinden sich etabliert hat, dass man sich einmal die Woche am Sonntag getroffen hat, morgens, um das Abendmahl miteinander zu feiern und abends nochmal, um sonst miteinander zu essen. Aber generell scheint es so gewesen zu sein, als Gemeinde gemeinsam, aber auch individuell, als Familien, dass es ein Lebensstil, der Dienst, ganz viel hat sich um den Tisch abgespielt. Armenspeisungen zum Beispiel. Sodass dieser Kaiser Julian durcheinander kam, welche Art von Mahl ist denn das jetzt, wodurch die so einen Einfluss haben? Man könnte grob einteilen, es gab Essen für den frühen Christen, konnte entweder sakramentalen Charakter haben, also Abendmahl, oder es konnte missionarischen Charakter haben, Gastfreundschaft zu leben. Und selbst das Abendmahl hat auch in gewisser Weise, obwohl man nicht explizit Außenstehende einlädt, irgendwie eine missionarische Wirkung. Zumindest beschreibt es so der 1. Korinther 11, 26. Da heißt, denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Selbst das hat einen missionarischen Charakter irgendwie. Ich weiß nicht genau wie, aber es steht so. Aber dieses Liebesmahl oder Abendmahl, wie auch immer es vermischt war oder nicht vermischt war, das war bei den Korinthern nicht ganz so toll. Der Paulus kritisiert und schreibt, im Zusammenhang mit den folgenden Anweisungen kann ich euch aber nicht loben, denn ihr kommt nicht zu eurem Nutzen, sondern zum Schaden zusammen. Zuerst höre ich, dass es Spaltungen in eurer Gemeindeversammlungen gibt und zum Teil glaube ich das. Denn es müssen ja Parteien unter euch sein, damit sichtbar wird, wer von euch sich im Glauben bewährt. Wenn ihr nun auch am gleichen Ort zusammenkommt, so ist es doch nicht mehr das Mahl des Herrn, das ihr da esst. Denn bevor alle da sind, isst jeder schon sein Mitgebrachtes auf, sodass wer später kommt, noch hungrig ist und andere schon betrunken sind. Habt ihr denn keine Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die beschämen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? In diesem Punkt sicher nicht. Paulus hat eine recht scharfe Kritik hier an die Korinther. Und um das zu verstehen, was er da meint, warum er so kritisch ist, hilft es, einen kleinen Einblick zu kriegen, wie denn Feste gesellschaftlich gehandhabt wurden. Im Römischen Reich hat ein Fest so ausgesehen. Jemand hat eingeladen und es gab einen Tisch. Da war der Hausherr und die Hausdame. Und dann gab es eine Rangordnung. Die mit dem höchsten sozialen Wert waren nah dran und dann die Nächsten und dann die Nächsten und dann die Nächsten. Und es gab grundsätzlich drei Couchen mit jeweils vier Liegemöglichkeiten. Also man hat so mehr oder weniger gelegen zum Essen. Und wenn diese drei Couchen, also 12 Personen, voll waren, dann war der Tisch voll und dann, wer noch drüber raus da war, der musste auf einem anderen Tisch weiter weg Platz nehmen. Und dann gab es 3 bis 4 verschiedene Gänge, erstmal zeremonielle Waschungen und so weiter. Und wenn wir das so ein bisschen sehen, dann sehen wir, okay, was Paulus hier bei den Korinthern anprangert, klingt ähnlich. Die haben diese Kultur fortgeführt, wie sie das Abendmahl gefeiert haben. Es gab Rangordnung nach Wichtigkeit, manche sind leer ausgegangen, es gab Gruppierungen, die einen an dem Tisch, die anderen an dem Tisch. Und gesagt, ey, das passt nicht, das ist nicht überraschend anders, was Jesus uns gelehrt hat. Die Christen in Korinther sollten Gastfreundschaft anders leben. Und Paulus' Ansatz, dem Problem zu begegnen, ist überraschend. Paulus gibt den Korinthern eine Formulierung, die sie zum Abendmahl hernehmen können. Also quasi eine Abendmahlliturgie, die wir auch meistens, wenn wir Abendmahl feiern, lesen aus 1. Korinther 11. Aber wie soll das ihre Gewohnheit von Elite-Denken mit Bevorzugungen und Parteiungen verändern? Und sein Gedanke, oder warum er das macht, ist recht brillant. Paulus scheint überzeugt zu sein, dass wenn sie jedes Mal, wenn sie essen, an Jesu Opfer denken, es ihrem Impuls entgegenwirken wird, Arme und Außenseiter, Außenstehende auszuschließen. Und er sagt, ey, man soll sich prüfen vor dem Mahl, vor dem Einnehmen. Und es meint gar nicht so sehr, glaube ich auch, dass ich prüfen soll, okay, was gibt es noch für unbekannte und vergessene Sünden, die zwischen Gott und mir stehen. Sondern, wenn wir den Kontext anschauen, dann meint es, was zwischen mir und dir steht. Wen ich ausschließe. Welche Rangordnung ich in meinem Kopf habe. Was zwischen dem Bruder, dem Herrn und mir steht. Das Abendmahl war also eine Gewohnheit, durch das Christen lernen sollten, Außenseiter anzunehmen, keinen Unterschied zu machen, Einheit zu praktizieren, Großzügigkeit zu leben gegenüber Armen, um Gemeinschaft mit Menschen von niederem oder egal welchem Status zu haben und zu pflegen. Einheit und offene Gastfreundschaft. Und deswegen im Vers 33 sagt er dann, ey, wenn ihr zusammenkommt zum Essen, dann wartet aufeinander, esst gemeinsam. Dieses wöchentliche Abendmahl war daher etwas, was eine radikale, überraschende Veränderung gebracht hat in ihnen, damit sie gastfreundlich waren, damit sie Socializer waren, damit sie Gastfreundschaft gelebt haben. Das heißt nicht, dass wir Außenstehende zum Abendmahl einladen, aber es soll uns lernen und ermutigen und Kraft geben und Perspektive geben, unter der Woche Gastfreundschaft zu üben mit der gleichen Einstellung. Nicht nur mit Gleichgesinnten zu essen, sondern auch andere einzuladen. Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, wo ich anecke, was auch immer. Zurück zu Jesus. Mit wem aß Jesus? Gerade mit solchen Menschen, mit Sündern, mit Zöllnern heißt es. Der Autor von dem Buch, wo die Grundlage ein bisschen her ist für diese Predigtreihe, er sagt, er hat mal einen Pastor getroffen, der ist immer wieder eingeladen worden, von seinem Nachbarn zum Pokerabend zu kommen, wo sie Alkohol getrunken haben, gespielt haben, geredet haben, und er hat immer abgelehnt. Und der Autor fragt ihn dann, ey, und wie viele interessante Gespräche über den Glauben hattest du denn schon? Und er hat gesagt, kein einziges. Und er hat gesagt, ey, wenn du dich das nächste Mal, der dich einlädt, dann geh hin, sei dabei. Und er hat es getan. Und wenige Zeit später, weil das so überraschend war, jeder ist vom Hocker gefallen, der kommt da jetzt zu unserer Party, sind interessante Gespräche entstanden. Wir müssen Chancen nutzen, wenn wir auch eingeladen werden. Wir müssen und dürfen dabei unsere Werte nicht über Bord werfen, aber wir dürfen uns auch nicht von der Welt entziehen. Wir dürfen keine Pharisäer sein. Die Pharisäer haben gesagt, erst Umkehr, dann habe ich Gemeinschaft mit dir. Und Jesus hat es anders gesagt. Er hat gesagt, ich habe Gemeinschaft mit dir und wenn du dann umkehrst, dann freue ich mich. Wenn nicht, dann haben wir einfach Gemeinschaft gehabt. Das beste Beispiel war Zachäus. Er hat gesagt, ey, ich will heute in deinem Haus sein. Und wir wissen gar nicht, worum es ging. Auf einmal kommt der Zachäus selbst auf die Idee, okay, ich will mein Leben umkrempeln. Und deswegen wollen wir auch mit anderen essen. Dreimal die Woche, mindestens einen davon, kein Gemeindegänger. Wen können wir einladen? Deinen tatsächlichen Nachbarn. Menschen, in die ich investieren möchte, zum Beispiel den Jugendlichen. Jemand, durch den ich selbst gesegnet wurde. Jemand, den ich besser kennenlernen möchte. Man kann auch anfangen, wo es logistisch und zeitlich einfacher ist, also Arbeitskollegen, wo man eher die gleiche Zeit Mittagspause hat. Aber dann auch sich ein bisschen mutiger zu sein und eine Zusatzchallenge auch anzugehen, von Zeit zu Zeit auch mal jemand komplett Fremden einzuladen. Einen Gottesdienstgast, den man bisher noch nicht kennt. Oder die Verkäuferin im Supermarkt, vielleicht sogar ganz kreativ zu sagen, ey, nächste Woche komme ich wieder einkaufen, ich würde gerne für dich kochen. Was magst du denn? Dann kaufe ich es ein und dann machen wir uns einen Termin aus das nächste Mal. Ein bisschen radikal, aber könnte eine Möglichkeit sein. Oder jemand sozial höheren, wo man nicht dran denkt, oh, ich traue mich da nicht, den Chef einzuladen, nach Hause. Oder ins Restaurant. Oder eben die Putzfrau oder sonst irgendjemanden. Oder wen übersehe ich und finde ich unsympathisch? Unsympathisch, weil ich die Person vielleicht eigentlich gar nicht kenne. Die Person einzuladen. Also viele Möglichkeiten, Jesus ähnlich zu sein, ist es, mit Menschen zu essen. Und jetzt schauen wir uns noch die nächste Gewohnheit an. Zu lernen. Die dritte Gewohnheit. Lernen. Ich werde zumindest eine Zeitspanne in der Woche verbringen, über Jesus zu lernen. Man könnte sagen, Christus lernen oder studieren. Es war ein Begriff, Christus zu lernen, war ein gewöhnlicher Ausdruck in der frühen Christenheit. Wenn man sich bekehrt hat, dann hat es involviert, dass man sich von seinen Göttern abgewandt hat und dass man dann in eine Zeit eingetaucht ist, wo man sich dem Studium von Jesus gewidmet hat, wo man gesagt hat, okay, wer ist diese Person, was sind die Werke Jesu und richtig Katechese und wirklich studiert hat, wer ist denn dieser Jesus? Und da dran zu bleiben, Jesus zu studieren, dazu möchte ich einladen. Warum diese Gewohnheit? Es bringt einen persönlichen Gewinn für uns, in der Beziehung zu Jesus zu wachsen, wirkliche Intimität, ihn wirklich kennenzulernen, immer weiter. Und das Zweite, das ist das missionarische Motiv, wir müssen Jesus kennen, wenn wir ihn teilen wollen mit anderen. Wir müssen von ihm reden können. Eine Begegnung mit Menschen soll uns die Frage leiten, was würde Jesus tun, was würde Jesus sagen? Und dazu müssen wir ihn kennen. Mehr und mehr. Nicht nur einmal kennenlernen und Wissen ansammeln, sondern nicht auslernen und immer besser kennenlernen. Mehr Wissen, aber auch mehr Beziehung. Selbst in der Gemeinde geht es oft viel zu wenig um Jesus, weil es so viele andere Themen gibt. Und auch da müssen wir immer wieder neu uns zusammenreißen. Wir müssen uns auf Jesus fokussieren. Wir müssen über ihn reden. Über ihn staunen. Wir wollen Jesus ähnlicher werden als Christen. Wenn wir Jesus, sein Person und sein Werk studieren, dann hilft uns das zu entdecken, wie die verschiedenen Ebenen seines Charakters, seiner Taten in meinem Leben Widerhall finden können. Ich kann es nicht so machen wie Jesus. Ich kann nicht sterben, damit jemand anders Heil erlangt. Aber ich kann schauen, okay, wie kann ich in aufopfernder Weise mich für jemanden investieren? Und dafür muss ich mich immer wieder neu inspirieren lassen von Jesus selbst. In Epheser 5, 1 und 2 heißt es, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer Gott seinem duftenden Wohlgeruch. Wie lernen wir jetzt Christus? Wie lernen wir mehr von ihm? 3 Punkte. Die Evangelien studieren, das erste und hauptsächlichste. Einmal die Woche sich Zeit zu nehmen, die Evangelien zu studieren. Die Gewohnheit heißt, neben deiner normalen Bibellese, die du täglich vielleicht machst, einmal in der Woche eine besondere Zeit nochmal zu nehmen, wo ich trotzdem zusätzlich die Evangelien lese, von Jesus lese. Die 4 Evangelien, die hat nicht Jesus geschrieben, sonst hätten sie einen Sonderstatus in der Bibel. Die hat ein Mensch geschrieben, Menschen geschrieben. Aber die ganze Bibel ist ja von Gott inspiriert und geschrieben worden, kann man sagen. Deswegen sind die Evangelien nicht irgendwie höher als die anderen. Aber wenn wir wissen wollen, wie Jesus war, was er gesagt hat, wie er gewirkt hat, dann ist in den Evangelien am meisten Stoff dafür. Auch sonst im Alten Testament sogar finden wir Jesu Wesen in ganz vielen Bildern wieder. Aber im Neuen Testament, in den Evangelien, am ganz klarsten und am meisten. Und deswegen sie immer wieder lesen. Jetzt kommt dann bald der Frühling und der Sommer und dann freue ich mich schon auf Grillen. Ich hätte gerne auch mal im Winter gegrillt, das ist leider wegen Krankheit nicht stattgefunden, aber Grillen. Fleisch muss man marinieren und das muss man mit viel Gewürz marinieren und das muss man möglichst lang ziehen lassen, damit der Geschmack so richtig gut reingeht. Und genauso müssen wir unser Herz und unseren Kopf marinieren mit dem Evangelium, mit den 4 Evangelien, dass wir so richtig vollgesaugt werden von Jesus. Dass wir vollziehen. Je länger, je mehr, desto intensiver. Und 3 Möglichkeiten, das zu tun, uns mit dem Evangelium zu beschäftigen, das Evangelium mal komplett am Stück lesen in dieser Zeit, einmal die Woche. Zum Beispiel fürs Markus-Evangelium braucht man più o meno 90 Minuten, einem Stück durchzulesen. Johannes-Evangelium 2 Stunden. Matthäus und Lukas 2,5 Stunden ungefähr. Einmal die Woche, läuft. Oder dann kann man anders wieder in Abschnitten studieren. Mit unterschiedlichen Bibellesemethoden. Auch mit Hilfsmitteln, Kommentaren, Bibellesehilfen. Dann kann man als drittes mit einem gewissen Augenmerk, mit einer gewissen Frage, ey, wo ist Jesus? Nur auf diese Sachen sich konzentrieren. Was passiert beim Essen zum Beispiel? Oder wie hat Jesus geheilt? Ganz verschiedene Fokusse setzen und Parallelstellen anschauen. Es macht den Unterschied, die Bibel oder auch die Evangelien einfach zu lesen und generell zu studieren und zu lernen, zu sagen, okay, was spricht mich jetzt an? Oder mit dem Fokus zu stehen, okay, was kann ich über Jesus entdecken? Was überrascht mich, was fasziniert mich, was überfordert mich? Was ist besonders an ihm? Es wäre cool, einiges zusammenzutragen, aber wir machen weiter, was uns spontan da einfällt. Das zweite ist Literatur über Jesus. Es gibt viele geniale Bücher. Im Englischen kenne ich mehr, aber auch im Deutschen gibt es ein paar. Und ich habe versucht, ein paar zusammenzustellen, die mir eingefallen sind oder mir jemand gesagt hat, einfach als ein paar Ideen. Der Fall Jesu von Lee Strobel. Oder Jesus, eine Weltgeschichte, ist recht dick, aber lässt sich gut lesen anscheinend. Ich habe es noch nicht gelesen. Dann Weltbeweger, der unbekannte Jesus, Entdeckungen eines Christen. Oder ein bisschen mehr andachtsmäßig, wenn Menschen Jesus begegnen. Ich habe auch noch 5 andere dabei, um zu zeigen, welche verschiedene Arten von Büchern es gibt. Also hier Weltbeweger, das beschreibt Jesus, sein Leben, wie war er überraschend anders. Dann der ungezähmte Messias zeigt so ein bisschen ein Bild, ist ein bisschen mehr fast romanartig, ein bisschen bildlicher, zeigt so, okay, nicht dieser niedliche Jesus, sondern ey, dieser ungezähmte Jesus. Dann Checkliste Glaube, das geht schon ein bisschen mehr in die Anwendung. Da geht es zum Dienen wie Jesus, also schon ein bisschen mehr der Übertrag auch in mein Leben. Dann kann man Studienhilfen nehmen, zum Beispiel das Leben Jesu, ein chronologischer Gang durch die 4 Evangelien oder auch richtige Bibelkurse gibt es, also den Spuren Jesu folgen, leben, wie er gelebt hat. Und ganz, ganz vieles andere. Also die Evangelien lesen, andere Literatur lesen, dann gibt es noch andere Möglichkeiten, Predigten hören, Blogs, Artikel, Jesusfilme sogar. Viele verschiedene Jesusfilme, im Englischen auch noch wieder mehr, die zu kurz kommen, Jesus darzustellen, aber in Summe immer wieder auch einen neuen Blick zeigen. Und gerade auch The Chosen, neue Serie, die es jetzt seit ein paar Jahren gibt, die ihr Statement ist, überraschend anders. Also get used to different. Gewöhne dich an anders. Die Jesus nochmal in der Weise zeigen, wie man es von vielen Jesus-Filmen vielleicht nicht kennt. Darf man immer mit Vorsicht, aber man darf sie genießen. Und natürlich im Gesprächen. Wenn wir unseren Kopf und unser Herz mit Jesus marinieren, sage ich mal, dann wird eine wunderbare Sache passieren. Dann werden wir überraschend über Jesus zu reden anfangen als unseren Held, als unseren Freund, unseren Begleiter, unseren König. Enthusiastischer, ehrfürchtiger, inspirierter, leidenschaftlicher, mit Freude und Staunen. Irgendwie geschmackvoll. In Apostelgeschichte 4,13, da sind Petrus und Johannes vorm Hohen Rat und werden angeklagt und sie predigen und so weiter. Und es heißt dann, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, wunderten sie sich. Ey, wie kann so viel Gutes von denen kommen? Die sprudeln da hier so raus. Und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Also die hatten grob 3 Jahre Zeit, ihr Herz und ihren Kopf mit Jesus zu marinieren. Und deswegen sind sie sprachfähig. Die Jünger hatten eine besondere Weise die Chance, sich mit Jesus zu marinieren. Wir haben sie auch auf eine andere Weise. Die Evangelien zu lesen, Bücher über Jesus zu lesen. Und dann werden Leute merken, dass wir mit Jesus waren. Diese Gewohnheit, einmal die Woche Jesus zu studieren.